Heute Nachmittag wollen wir miteinander den ersten Petrusbrief durcharbeiten. Ich beginne zunächst mit den ersten Versen. 1. Petrus 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Das Thema des ersten Petrusbriefes kann man überschreiben mit dem Titel »Durch Leiden zur Herrlichkeit«. Den Brief würde ich ganz kurz so zusammenfassen. Der erste Petrusbrief richtet sich an jüdische Christen, die lernen mussten, was es bedeutet, an einen unsichtbaren Messias, dessen Weltreich noch in der Zukunft liegt, zu glauben. Dieser Brief zeigt, wie Christen in der Zeitepoche zwischen dem Weggang des Herrn Jesus in den Himmel bis zur Aufrichtung des messianischen Reiches in der Zukunft bei der Wiederkunft Christi sich verhalten sollen. Immer wieder neu wird das Leben Jesu hier auf Erden als anspornendes Vorbild dafür hingestellt. Was hier also in einem ganzen Brief gezeigt wird, dieser Weg durch Leiden zur Herrlichkeit, wird als Prinzip ganz kurz umschrieben in Apostelgeschichte 14, 22. Wenn wir da kurz aufschlagen, es geht hier um die erste Missionsreise des Apostels Paulus. Da wurden mehrere Gemeinden gegründet und kurz danach hat Paulus diese Gemeinden noch einmal besucht und sie gestärkt und vertieft. Ich lese deshalb Apostelgeschichte 14 bereits ab Vers 21. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Hier wird die Botschaft, die Apostel Paulus diesen jungen Gemeinden weitergegeben hat, in einem Satz zusammengefasst. Und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Also er erklärt, das Christsein ist nicht ein Leben ohne Probleme, sondern wir gehen durch Trübsale, aber am Schluss wartet die Herrlichkeit, das Reich Gottes. Der Weg durch Leiden in die Herrlichkeit. Und wir sehen, dass der Apostel Paulus ein ganz anderes Evangelium verkündigt hat, als viele heute verkündigen. Die sagen, wenn jemand ein Christ ist, dann müsste er eigentlich nicht das und das und das leiden. Genau das Gegenteil. Durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Dann Lukas 24, Vers 26. Da sehen wir, das war genau der Weg des Herrn Jesus. Der Auferstandene erklärt den Emmaus-Jüngern Folgendes. Musste nicht der Christus, das heißt der Messias, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also das Alte Testament hat klar gemacht, der Messias wird einmal kommen. Und zwar sollte er leiden, sterben und dann in die Herrlichkeit eingehen. Zuerst leiden und dann die Herrlichkeit. Und dieses Grundprinzip, dieses Beispiel des Herrn Jesus wird im ersten Petrusbrief, das werden wir noch ganz deutlich sehen, als Grundlage hingestellt dass im Prinzip der Weg der Christen genau so ist. Zuerst durch Schwierigkeiten, Nöte, Leiden, aber dann am Ende die Herrlichkeit. Die Propheten des Alten Testaments haben ja beschrieben, der Messias wird kommen. Aber es ist klar, dass er zweimal kommen sollte. Denn an vielen Stellen wird er beschrieben als der Leidende und an vielen anderen Stellen als der Herrschende. Und wir können aus dem Alten Testament selbst klar machen, dass die Reihenfolge diese sein sollte. Zuerst leiden und dann herrschen. Und nun, der erste Petrusbrief zeigt, wie zwischen diesen beiden Erscheinungen des Messias, da sollte eine lange Zwischenzeit dazwischen liegen. Und die Gläubigen in dieser Zwischenzeit, die müssen eben diesen Weg gehen durch Leiden zur Herrlichkeit. Der Autor des Briefes nennt sich ja gleich am Anfang des Briefes Petrus, Apostel Jesu Christi. Es geht also hier um einen Brief des Führenden der 12 Apostel. Die Apostel waren speziell für Israel. Darum waren es 12 Apostel, entsprechend den 12 Stämmen. Und man muss ja nicht, darf nicht vergessen, die 12 Stämme waren damals im Land vorhanden. Natürlich waren die 10 Stämme weggeführt worden, damals 721 vor Christus nach Assyrien. Aber noch in der Zeit davor gab es aus diesen 10 Stämmen viele Überläufer, die gingen ins Südreich. Und die wurden zusammen mit denen aus dem Stamm Juda und Benjamin nach Babylonien deportiert und die kamen mit ihnen auch wieder zurück aus Babylon. Und so gab es zur Zeit des Herrn Jesus Israeliten aus allen 10, aus allen 12, also 10 und 2 Stämmen im Land Israel. Und die hat man dann zusammenfassend genannt Juden, entsprechend dem führenden Stamm Juda. Aber wir kennen ja zum Beispiel die Prophetin Hanna, Lukas 2, die auf den Messias wartete. Und von ihr wird gesagt, sie war aus dem Stamm Aser. Und der Apostel Paulus sagt vor Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser zwölfstämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Wir sagen im Tempel. Und der Jakobusbrief wurde ja geschrieben, Jakobus den 12 Stämmen in der Zerstreuung seinen Gruß. Also dieser Führende der 12 Apostel, die einen speziellen Dienst hatten für Israel, dieser Petrus schreibt diesen Brief. Im Gegensatz eben zum Apostel Paulus, der speziell einen Dienst hatte unter den Gläubigen aus den Heidenvölkern, also nicht-jüdischen Völkern, war Petrus eben beauftragt, den jüdischen Christen zu dienen. In Galater 2, Vers 7 wird das auch klar gemacht, dass dies sein spezieller Auftrag war. Paulus berichtet über seine Begegnung mit Petrus und anderen in Jerusalem. Galater 2, Vers 7. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut, Vorhaut steht hier für die Heiden, die nicht beschnitten waren, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen oder die Heiden gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas, das ist der aramäische Name für Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, auf dass wir unter die Nationen, das heißt unter die Heiden, sie aber unter die Beschneidung, unter die Juden gingen. Nur, dass wir der Armen eingedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe, also zu tun. Und jetzt wird daraus auch klarer, an wen Petrus schreibt. Er sagt ja, den Fremdlingen von der Zerstreuung. Für Zerstreuung steht im Griechischen Diaspora. Und das ist der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben. Also solche Juden im Ausland, die gab es nicht erst ab dem Jahr 70, als die große weltweite Zerstreuung der Juden ihren Anfang nahm, sondern schon in den Jahrhunderten davor begannen immer mehr Juden an allen möglichen Orten rund ums Mittelmeerbecken Wohnsitz zu nehmen und Handel zu treiben. Petrus schreibt nun also an solche Diaspora-Juden, die im Ausland wohnten, in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Das sind alles Bezeichnungen von verschiedenen Provinzen im Gebiet der heutigen Türkei. Asien zum Beispiel war eine Provinz ganz in der Westtürkei, also gegen das Mittelmeer. Da finden sich die 7 Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, aber auch Kolossea und Hierapolis, die Stadt, die auch im Kolosserbrief erwähnt wird am Schluss. Ein Gebiet etwa so groß wie die Schweiz. Und eben, das war eine dieser zahlreichen Provinzen, an die Petrus schrieb. Also an Juden im Gebiet der heutigen Türkei, die in der Diaspora lebten. Er hat diesen Brief diktiert an Silvanus, Kapitel 5, Vers 12. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich dafür halte, habe ich euch mit wenigem geschrieben, euch ermahnend und bezeugend, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in welcher ihr steht. Wir werden sehen, diese Juden gingen durch viel Not und Verfolgung, und da hätten sie leicht denken können, irgendetwas ist falsch, wenn wir leiden. Und er sagt, ich habe euch extra diesen Brief geschrieben, damit ihr feststellt, dass ihr in der wahren Gnade Gottes steht. Merken wir, eine ganz andere Botschaft, als viele heute verkündigen. Also, Silvanus, ein anderer Name für Silas. Er hat das Diktat von Petrus aufgeschrieben. Ich habe hier alle Stellen angegeben in Apostelgeschichte 15, 16, 17 und 18, wo dieser Silas noch vorkommt. Silas ist übrigens der aramäische Name. Hat die gleiche Bedeutung wie der hebräische Name Saul. Saul, Shaul, heißt der Gefragte. Und, also der begehrte Gefragte. Und Sheil, das ist aramäisch für der Gefragte. Und griechisch ausgesprochen hat eben Shaul gegeben Saulus und Sheil Silas. Aber wie das so üblich war, Juden hatten damals oft einen Namen, einen typisch jüdischen Namen und einen typisch nicht-jüdischen Namen. Das konnte eben, wenn es nötig war, auch ein Schutz sein. Wie schon bei Esther, die hieß ja eigentlich hebräisch Hadassah, Myrte, aber sie hatte einen persischen Decknamen, also Decknamen, um eben ihre jüdische Identität nicht unbedingt preiszugeben. Und dieser persische Name war Esther, das heißt Stern. Ster. Star. Das ist die gleiche Wurzel. Esther, Esther. Stern. Und so hatte Silas eben einen lateinischen Namen, Silvanus. Der ähnlich klang wie Silas, oder? Silvanus, das heißt eigentlich der Weltliche. Ja? Silva ist der Wald und der Silvanus, das ist der Waldmann. Ja, Waldmann. Silas Waldmann, ja? Nun, warum hat Petrus diesen Brief geschrieben? In Erfüllung des Auftrages, den er von dem Herrn bekommen hatte, damals in Lukas 22, nachdem er im Zusammenhang mit seiner Verleugnung, Lukas 22, Vers 31, Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Der Herr hat ihm vorausgesagt, dass er zu Fall kommen wird, aber hat ihm auch vorausgesagt, weil er ein wahr wiedergeborener Gläubiger war, dass es eine Zurechtbringung geben wird. Und wenn er dann zurechtgekommen sein wird, dann soll er seine Brüder stärken im Hirtendienst. Und genau das tut er hier in diesem Brief. Er hat selber erlebt, was es heißt, als Gläubiger zu fallen und wie schwach unser Glaube ist, wenn wir nicht die Kraft Gottes bekämen, dass der Glaube erhalten bleibt bis am Schluss. Und der Herr sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Es gibt ja nach Lukas 8 solche Menschen, die entsprechen dem Samen, der gesät wird auf das Steinige. Nicht auf die gute Erde, wo es dann richtig Frucht gibt, sondern auf das Steinige. Da geht der Same zuerst auf und dann verdorrt ihr bald. Und der Jesus sagt, ja, das sind diese, die nehmen das Wort mit Freuden auf und sobald dann Schwierigkeiten kommen, fallen sie ab. Und der Herr sagt dort ausdrücklich, sie glauben für eine Zeit. Also man kann gläubig sein, ohne wiedergeboren zu sein. Aber es ist eben dieser Glaube, der nicht bleibt bis ans Ende. Und bei Petrus sollte der Glaube bis zum Ende gehen, aber nicht aus seiner eigenen Kraft. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Aber mit diesem Brief stärkt er seine Brüder. Und er sagt hier diesen Gläubigen, Vers 2, ihr seid auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Also diese Auserwählung ist nicht einfach aus dem Nichts heraus geschehen, sondern nach Vorkenntnis Gottes. Die alte Zürcher hat hier falsch übersetzt, nach Zuvorbestimmung Gottes. Ich mag mich noch erinnern, wie Paul Kiene, das ist der Autor von dem Buch über die Stiftshütte, das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai, mit den schönen farbigen Bildern, wie er mir damals vor Jahrzehnten gesagt hat, er sei zu einer Frau gekommen, die war da am Weinen und hat ihre Bibel gelesen. Dann hat er gefragt, ja, was ist los? Und dann sagt sie, ich habe hier im ersten Petrusbrief gelesen, auserwählt nach Zuvorbestimmung Gottes. Und da hat er gesagt, das ist aber eine falsche Übersetzung. Hier steht auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Vorkenntnis, hat er mir damals erklärt, das ist das Wort Prognosis auf Griechisch. Und wir kennen das von der Wetterprognose her. Die Wetterprognose, die bestimmt nicht einfach, was morgen für ein Wetter ist, sondern sie erkennt im Voraus, was sein wird. Und so hat Gott im Voraus uns gekannt. Und er wusste ganz genau, wenn ich diesen Menschen ziehen werde zur Buße, wird er schließlich nachgeben. Und wird bereit sein zur Bekehrung. Und diese Menschen, die Gott so im Voraus erkannt hat, die hat Gott auserwählt. Wozu? Zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Diese Menschen, die bereit sein werden, die Gnade Gottes schließlich anzunehmen, nicht weil sie Gott suchen würden. Römer 3 sagt, da ist keine, der Gott suche. Vers 10. Aber Gott sieht jeden Menschen, nach Römer 2, Vers 4. Und Gott hat gesehen, welche Menschen diesem Zug schließlich nachgeben werden. Und die hat er auserwählt, die sollen mit dem Blut meines Sohnes gereinigt werden. Zur Blutbesprengung Jesu Christi. Und dann ist diese Frau wieder froh geworden. Es ist also nicht einfach so, Gott hat gewisse Menschen bestimmt, die werden errettet und andere, die gehen einfach verloren. Nein. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, 1. Petrus 2, Vers 4. Er gibt allen die Möglichkeit zur Bekehrung, aber nicht alle nehmen diese Bekehrungsmöglichkeit wahr. Römer 2, Vers 4 sagt, dass es Menschen gibt, die nach ihrer Unbußfertigkeit und ihrem störrischen Herzen sich selber immer mehr Zorn Gottes aufhäufen, weil sie sich nicht im Klaren sind, dass die Güte Gottes sie zur Buße leiten will. Also, diese Gläubigen, Juden sind auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes, das heißt, der Heilige Geist bewirkt, dass sie geheiligt werden, und sie sind bestimmt worden eben zum Gehorsam gegenüber dem Evangelium und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Und ihnen wünscht ihr Gnade und Friede. Friede, das war der jüdische Gruß, Shalom, oder aramäisch Shalom. Die Heiden im Römischen Reich, da wo man Griechisch sprach, die haben sich gegrüßt mit Chaire, freudig. Und das Wort Chaire, ganz leicht abgeändert, gibt das Wort Charis, Gnade. Und so ist eigentlich der Gruß Gnade und Friede der Gruß unter den Nichtjuden und der Gruß der Juden, denn die Gemeinde besteht eben aus Menschen, die herausgerufen sind, sowohl aus dem jüdischen Volk, aus dem Volk Israel, als auch aus den nichtjüdischen Heidenvölkern. Und so grüßt er diese Juden, die zusammengehören zu einer Gemeinde Gottes in der heutigen Zeit, mit den nichtjüdischen Gläubigen, die grüßt er mit Gnade und Friede, und das sollen sie immer mehr erhalten. Natürlich, Friede mit Gott hat jemand ab der Bekehrung. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist etwas Grundlegendes. Seit der Bekehrung darf ein Gläubiger, ein Wahrgläubiger wissen, Gott hat nichts mehr gegen mich. Hat die ganze Schuld auf seinen Sohn gelegt. Es ist Friede mit Gott da. Aber der praktische Friede im Herzen, den verlieren wir ja immer wieder. Und so hat der Herr Jesus ja gesagt in Johannes 14 in seiner Abschiedsrede, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Frieden lasse ich euch, das ist dieser grundlegende Friede mit Gott, durch das Werk des Herrn Jesus. Aber meinen Frieden, das ist der Friede, den der Herr Jesus in seinem Herzen als Mensch empfunden hat, auch als er durch all die Leiden hindurchging in seinem Leben, Leiden der Ablehnung und Verwerfung. Diesen Frieden, den gibt er uns immer wieder neu. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Dann kommt ein Gebet, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. So beginnen drei Briefe im Neuen Testament. 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns tröstet, der Vater der Erbarmung und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unseren Drangsalen und so weiter. Und dann Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, in Christus. Wie er uns auch auserwählt hat und so weiter. Diese drei Briefe, immer 1, Vers 3, beginnen mit diesem Gebet. Aber jedes Mal geht es um ein anderes Thema. Also in 2. Korinther 1, Vers 3 geht es um das Thema des Trostes, den Gott uns gibt. Und in Epheser 1, Vers 3 geht es um den Reichtum der Erlösung, den wir haben. Und hier geht es darum, wie Gott uns ans Ziel bringen wird. Sicher ans Ziel bringen wird. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also hier sehen wir ganz klar, Petrus spricht zu wahren Gläubigen. Er sagt ausdrücklich, Gott der Vater hat uns wiedergeboren. Und das auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus. Seiner lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und das Ziel ist, Gott will uns Folgendes geben, Vers 4. Zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also hier geht es um etwas, das noch in der Zukunft liegt. In Epheser 1, Vers 3 beschreibt der Apostel Paulus, was wir Gläubige alles schon haben. Aber hier geht es um etwas, das wir noch nicht haben. Dieses himmlische Erbteil. Es geht hier um das Paradies. Es geht um den Tempel Gottes im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19. Es geht hier um das himmlische Jerusalem. Diese herrliche Stadt Gottes im Himmel, die in Hebräer 11, 12 und 13 erwähnt wird. Und dieses Erbteil wird hier beschrieben, unverweslich. Muss ich überlegen, was ist das Gegenteil? Verweslich. Also etwas, das nie vergehen wird. Dann unbefleckt. Alles, was wir hier haben auf der Erde, schönste Hausmauer, wieder frisch gestrichen und schon bald hat sie wieder einen Flecken. Das wird nie eben befleckt werden. Und unverwelklich, im Gegensatz zu diesen schönsten Blumen, die wir bekommen können, aber schon nach einigen Tagen welken sie. Und das wird, die Schönheit dieses Erbteils wird nie vergehen. Es ist aufbewahrt im Himmel. Und jetzt sagt Petrus, für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Hier spricht Petrus über eine zukünftige Errettung, die in der Endzeit stattfinden wird. Das ist die Entrückung. Also in der Zukunft wird der Jesus wiederkommen. Und er wird sich so uns offenbaren, wir werden ihn dann zum ersten Mal sehen. Und dann wird er uns aus dieser Welt mit all ihren Versuchungen und Nöten und Leiden, wird er uns herausretten. Aber erst dann, jetzt haben wir diese Errettung noch nicht. Wir gehen noch durch Nöte, aber hier wird gesagt von den Wiedergeborenen, sie werden durch Gottes Macht bewahrt werden bis zum Ende. Nicht durch unsere eigene Treue, sondern durch Gottes Macht. Das ist das, was Petrus selber erlebt hatte, als er den Herrn so schmählich verleugnet hatte in der Vornacht der Kreuzigung. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und so hat Gott ihn bewahrt, den Glauben erhalten. Nicht wahr? Die Wiedergeburt, das war etwas, das man schon im Alten Testament bekam, wenn jemand sich bekehrt hatte. Und die Wiedergeburt bedeutet ja, dass wir Leben aus Gott bekommen. Und dank diesem neuen Leben, das übrigens der Herr Jesus selbst ist, wird ein Mensch ein neuer Mensch. Warum ist Mose ein so treuer Mensch, wie er beschrieben wird in 4. Mose 12? Nicht, weil er so besonders gesetzlich war, sondern weil er wiedergeboren war. Aber was er noch nicht hatte, was die, oder allgemein die Gläubigen im Alten Testament noch nicht hatten, war, dass ab Pfingsten die Gläubigen den Heiligen Geist bekamen, in ihr wohnend. Also, dass die Wiedergeburt bedeutet, Christus ist mein Leben. Und das ist nicht das Gleiche wie der Empfang des Heiligen Geistes. Also der Gläubige heute hat eben beides. Natürlich kam der Heilige Geist über Propheten zeitweise im Alten Testament, aber es war üblich, dass er immer wieder wegging. Und der Herr Jesus sagt den Gläubigen in Johannes 14, der Heilige Geist wird bei euch sein in Ewigkeit. Und er wird in euch sein. Ja, also so waren die Jünger, die 11 der 12 Jünger, das waren wahre Gläubige schon vor dem Kreuz und vor Pfingsten, aber sie hatten den Heiligen Geist noch nicht. Und der Herr Jesus sagt ja in Johannes 17, in seinem Gebet zum Vater, ich habe keinen verloren, außer der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Also er hat die 11, hat er bewahrt, aber Judas, das war nie ein wahrer Gläubiger. Und darum nennt der Herr ihn der Sohn des Verderbens. Und in Johannes 15, das war ja, als Judas bereits draußen war, an diesem Vorabend der Kreuzigung, da sagte Herr Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das waren schon wahre Gläubige, aber sie hatten noch nicht den Heiligen Geist. Und darum sagte ja der Herr Jesus in Lukas 11, Vers 13, dass der Vater denen den Heiligen Geist geben wird, die ihn darum bitten. Und wir sehen, es gab ja eine Gebetsversammlung vor Pfingsten in Jerusalem, Apostelgeschichte 1. Da hat man noch gebetet um den Heiligen Geist. Und am Pfingsten ist er gekommen und seither müssen wir nicht mehr beten. Denn Epheser 1, Vers 13 und 14 sagt, dass ein Mensch mit dem Heiligen Geist versiegelt wird, nachdem er das Evangelium geglaubt hat. Also von diesen Wiedergeborenen wird hier gesagt, sie werden durch Gottes Macht bewahrt zur Errettung in der letzten Zeit, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und zwar wird gesagt, durch Gottes Macht, durch Glauben. Also Gottes Macht drückt sich darin aus, dass er diesen Glauben in uns erhält bis zum Schluss. Und so wird ein wahrer Gläubiger auch bis ans Ende kommen und überwinden, auch wenn er zwischendurch fallen kann, wie Petrus gefallen ist. Und das war schwer, diese Verleugnung des Herrn. Aber der Herr hat ihn zurechtgebracht. Und so ist Petrus eben das Beispiel, wie Gott einen Gläubigen durchträgt und den Glauben erhält bis zum Schluss. Und dann sagt er in Vers 6, worin ihr frohlockt, worin bezieht sich auf die Rettung, die bei der Entrückung kommen wird. Und die Gläubigen, die freuen sich über diese Rettung, die frohlocken darüber. Worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid, durch mancherlei Versuchungen. Wir denken manchmal, oh, ist das lang, diese Not. Aber das ist unsere menschliche Sicht. Aus göttlicher Sicht ist es eine kleine Zeit. Und darum sagt ja auch der Apostel Paulus in Römer 8, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit den Herrlichkeiten, die an uns geoffenbart werden. Und dieses Wort gilt auch für Menschen, die jahrzehntelang gelitten haben in ihrem Leben. Das will dieses Leiden nicht irgendwie verkleinern. Aber es zeigt uns, wie Gott die Dinge sieht. Und im Vergleich mit der Ewigkeit, rückblickend werden wir dann auch sagen können, es war eine kleine Zeit. Und dann steht hier, wenn es nötig ist. Nicht wahr, wenn wir durch Nöte gehen, dann denken wir manchmal, ist das wirklich nötig? Aber glücklicherweise müssen wir nicht entscheiden, ob jetzt das nötig ist. Und dann sieht man, und ein anderer hat den Eindruck, der hat nie Probleme. Geht alles rund. Mit den Kindern geht's rund, mit der Arbeit geht's rund, mit alles gelingt. Und warum ich? Das ist Gottes Weisheit. Er bestimmt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen oder Erprobungen, Prüfungen. Kann man auch übersetzen. Auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also die Not wird hier verglichen mit dem Feuer, das das Gold läutert. Die Schlacken rund ums Gold werden durch den Schmelzofen eben beseitigt. Und hier wird der wahre Glaube verglichen mit Gold. Aber dieser Glaube ist viel köstlicher als Gold. Und das verstehen wir umso besser heute, wo der Goldpreis so steigt. Es ist so kostbar, Gold. Aber der Glaube ist noch viel köstlicher als das Gold, weil Gold bleibt nicht ewig. Es ist zwar ein Edelmetall. Und es gibt Menschen, die investieren gerne in Edelmetall. Weil das hat immer einen Wert. Und da muss man nicht Angst haben, das kommt dann plötzlich so wie Kupfer, bekommt das so ein Grünspan und so weiter. Aber die Bibel sagt, das Gold vergeht wann? Ja, im 2. Petrus 3 wird beschrieben, wie einmal die Welt nach dem tausendjährigen Reich vergehen wird. Alle Elemente werden aufgelöst werden, im Brande, werden zerschmelzen. Dann vergeht das Gold. Also das Gold bleibt nur so lange, wie diese Schöpfung bleibt. Aber der Glaube, der bleibt, und zwar so, dass einmal, wenn der Herr Jesus wiederkommt, werden wir Gottes Lob bekommen. Es wird uns Herrlichkeit und Ehre zuteil werden für die Treue und das Durchhalten in der Schwierigkeit. Das können die verschiedensten Formen sein von Leiden. In Römer 8 zum Beispiel wird gesagt, dass wir heute noch seufzen in uns und wir warten auf die Erlösung des Leibes. Also unser Körper ist noch nicht erlöst und darum werden Gläubige auch krank. Und das nicht nur einfach, weil Gott auch durch Krankheit züchtigen kann. Nein, der Apostel Paulus sagt, dass die Galater bereit gewesen wären, Galater 4, ihre Augen auszureißen und Paulus zu geben. Also er hat ein Augenproblem. Und die Galater wären bereit gewesen für eine Augentransplantation, wenn das möglich gewesen wäre. Ist ja auch heute nicht möglich. War auch damals nicht möglich. Aber das zeigt, Paulus hatte ein Problem mit seinen Augen. Und darum hat er auch den Galaterbrief, den er eigenhändig geschrieben hat, mit so großen Buchstaben geschrieben. Galater 5. Seht, welch einen, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe. Mit eigener Hand. Dann in Philipper 2 sehen wir Epaphroditus, ein Mitarbeiter von Paulus. Der war so treu und durch seinen treuen Dienst ist er fast gestorben. Und Paulus sagt in 2 Timotheus 4 am Schluss, Trophimus habe ich krank in Milet zurückgelassen. Und in 1. Timotheus 5, Vers 20, folgende sagt er unter anderem zu Timotheus, er solle nicht nur immer Wasser trinken, sondern auch ein wenig Wein gebrauchen, wegen seines häufigen Magenleidens und seines häufigen Unwohlseins willen. Also medizinisch etwas Wein gebrauchen. Ja, wie ist das möglich? Eben weil unser Leib noch nicht erlöst ist, das kommt erst bei der Wiederkunft Jesu. Aber wenn wir so treu bleiben in den Prüfungen, wird das einmal dazu führen, dass es zu Lob und Herrlichkeit und Ehre gereichen wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt in der Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt Vers 8, ganz interessant, welchen ihr, Jesus Christus, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. An welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Wie ist das möglich? Petrus schreibt ein Rundschreiben in viele verschiedene Provinzen. Also er kann ja nicht alle Gläubigen kennen. Und trotzdem sagt er ganz pauschal, ihr habt Jesus Christus noch nie gesehen. Heute würden dann einige protestieren und würden sagen, halt, wir haben eine Vision gehabt. Ich habe ein Bild gehabt. Ihr sagt, ihr habt ihn noch nie gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Er sagt nicht, ihr habt ihn lieb. Als der Herr Jesus nach der Auferstehung Johannes 21 Petrus gefragt hat, liebst du mich mehr als diese? Der Christus hat ja gesagt, wenn alle sich an dir ärgern, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Und er hat seinen Herrn verleugnet. Der Herr sagt, liebst du mich mehr als diese? Er sagt, er antwortet, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er benutzt einen Ausdruck, der schwächer ist. Er kann nicht sagen, ich liebe dich. Ich habe dich lieb. Und dann fragt der Herr Jesus, liebst du mich? Er sagt, nicht mehr als die anderen. Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wird er so abgeschwächt. Und das dritte Mal nimmt der Herr Jesus den schwächeren Ausdruck und sagt, hast du mich lieb? Und dann wird er ganz traurig und sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber hier schreibt er diesen Gläubigen, welchen ihr, obgleich ihr nicht gesehen habt, liebt. Ihr glaubt an ihn, ihr seht ihn jetzt nicht. Und das zeigt uns, dass selbst in der Zeit der Apostel war das nicht normal, dass jemand eine Vision hatte. Natürlich, Paulus hatte den Herrn Jesus gesehen, nicht nur einmal bei der Bekehrung, sondern er hatte ganz spezielle Offenbarungen. Und er war sogar entrückt in den dritten Himmel, 2. Korinther 12. Und auch Johannes später auf Patmos hat den Herrn wirklich gesehen. Aber das war nicht das Übliche. Also auch in der apostolischen Zeit war eine Vision etwas ganz Außergewöhnliches. Und so kann Petrus also ganz allgemein sagen, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Da beschreibt er die Tiefe der christlichen Freude. Es ist ja so, Gott gibt den Menschen natürliche Freude. Das sagt Paulus auch in seiner Predigt zu den Heiden in Apostelgeschichte 14. Da sagt er, Gott hat sich euch kundgetan, indem er euer Herz mit Speise und Fröhlichkeit gefüllt hat. Das sagt er den Götzendienern, den Heiden dort in Apostelgeschichte 14. Gott hat euch Freude gegeben. Das ist die natürliche Freude, die der Mensch hat. Es gibt Gott, sonst könnte der Mensch das Leben gar nicht ertragen. Die natürlichen Freuden. Und er sagt also, hier im Gegensatz dazu, die Freude der Gläubigen, das ist unaussprechliche, verherrlichte Freude, mit der man frohlockt. Unaussprechliche Freude, also Freude, die man nicht beschreiben kann. Das erklärt sich so, der Herr Jesus wird genannt in 2. Korinther 9, Vers 15, die unaussprechliche Gabe. Er ist unbeschreiblich. Und darum sagt auch Johannes 21 am Schluss, Johannes sagt, wenn ich alle Herrlichkeit des Herrn Jesus in seinem Leben aufgeschrieben hätte, so würde selbst die Welt, Kosmos auf Griechisch, die geschriebenen Bücher nicht zu fassen. Eben weil der Herr Jesus die unaussprechliche Gabe Gottes ist. Aber wer die unaussprechliche Gabe kennt, der bekommt eine unaussprechliche Freude. Und dann sagt er, das Ende eures Glaubens, das ist die Errettung der Seele davontraget. Da spricht er wieder eben über diese letztendliche, über dieses letztendliche Herausreißen aus dieser Welt, bei der Entrückung. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 sagt, dass Gott, dass Jesus Christus uns bewahrt, den Geist, Seele und Leib, und bis zu seiner Ankunft, und da wird er uns retten. Erste Thessalonicher 5, Vers 23 sagt, dass Gott, dass Jesus Christus uns bewahrt, den Geist, Seele und Leib, und bis zu seiner Ankunft, und da wird er uns retten. Das ist diese Errettung der Seele in der Zukunft, wenn der Herr uns aus dieser Welt herausnimmt. Und jetzt über diese Rettung, sagt Vers 10, über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben. Forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvorzeugte. Also Petrus erklärt, die Propheten, die haben nicht alles verstanden, was Gott ihnen geoffenbart hat, wenn sie von dem kommenden Messias, griechisch Christus, gesprochen haben. Und sie wollten wissen, auf was bezieht sich das, die Leiden des Messias, Jesaja 53, und dann sein späteres Herrschen, die Herrlichkeiten danach. Aber es war klar, oder wird hier klar gemacht, die Reihenfolge ist die, Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach. So wie wir das in Lukas 24 schon gelesen haben, Vers 26, musste nicht der Christus dieses Leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Die haben also studiert, wie muss man das genau verstehen? Und dann heißt es Vers 12, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind. Durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den von Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Also es gab Dinge, da wurde den Propheten im Alten Testament mitgeteilt, das betrifft jetzt nicht euch, sondern das betrifft Gläubige in einer späteren Zeit. Aber sie haben davon gesprochen. Wenn der Messias einmal kommen wird, und diese Rettung durch seinen Tod bewerkstelligen wird. Und jetzt wird hier gesagt, all diese Dinge, die mit dieser Rettung der Gläubigen zusammenhängt, das sind Dinge, in welche Engel hineinzuschauen begehren. Der griechische Ausdruck bedeutet sogar lange Hälse machen. Die Engelwelt musste sich entscheiden. Und ein Teil der Engelwelt hat rebelliert und ist mit Luzifer gefallen. Und für die gibt es kein Zurück mehr. Hebräer 2 sagt, dass Gott die Engel nicht ergreift, das heißt, um sie herauszuführen, sondern diese Rettung hat er nur für Menschen bestimmt. Also die Entscheidung der Engel war endgültig definitiv. Das ist auch damit zu erklären, dass die Engel mehr ein höheres Wissen über die Konsequenzen hatten, als Adam das hatte. Und mit dieser höheren Entscheidungsverantwortung war diese Entscheidung definitiv. Kein Zurück. Und die gefallenen Engel werden ewig verloren gehen. Und ein Teil der Engel, die bleiben Gott treu, die werden auch genannt in 1. Timotheus 4, die auserwählten Engel. Also auch dort gibt es eine Auserwählung. Interessant, nicht? Aber bei den Menschen gibt es diese Rettung und die Engelwelt, die ist überwältigt zu sehen, was Gott mit Menschen vorhatte und schließlich auch ausgeführt hat. Und darum möchten sie gerne in diese Dinge hineinschauen. In 1. Korinther 4 sagt Paulus, wir sind ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Also wie eine Arena, wir sind in der Arena und die Engel sitzen in den Zuschauerreihen und sie schauen zu, was Gott mit uns macht. Und in 1. Korinther 11 steht ja im Zusammenhang mit Kopfbedeckung und langem Haar der Frau steht, die Frau soll ein Zeichen der Macht auf ihrem Haupt haben, um der Engel willen. Weil die Engelwelt, die ist interessiert zu sehen, wie ist das, wenn es um Autorität geht bei den Menschen. Und zwar bei den erlösten Menschen. Das Problem war ja Luzifer, dieser Luzifer ist lateinisch für Glanzstern. So wird der Satan genannt in Jesaja 14, Vers 12. Luzifer wollte sein wie Gott. Also der Sündenfall in der Engelwelt geschah durch Nicht-Anerkennen der Autorität Gottes. Und der Sündenfall der Menschen genauso. Denn Adam und Eva wollten sein wie Gott. Und jetzt sind sie interessiert, wie ist das bei den erlösten Menschen? Anerkennen die Autoritätsstrukturen, wie Gott sie in die Schöpfung gestellt hat? Also dass die Frau die Autorität des Mannes anerkennt oder nicht? Und darum um der Engel willen, weil die Engelwelt uns beobachtet und die sind interessiert, was bewirkt die Erlösung bei den Gläubigen. Also das muss man auch in dem Zusammenhang sehen und Epheser 3, Vers 10, da wird über die Gemeinde Gottes gesprochen und da heißt es, dass jetzt, heute, jetzt durch die Gemeinde den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern, das sind die Engel, kundgetan wird, die mannigfaltige oder vielfarbige Weisheit Gottes. Also durch die Gemeinde erfährt die Engelwelt Gewaltiges darüber, wer Gott ist, indem sie den Heilsplan bewundern, den Gott mit uns ausgeführt hat. Und jetzt Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Im Altertum hatte man sich so gekleidet, dass man zu Hause das Oberkleid ausgezogen hat und oder weggelegt hat und auch den Gürtel. Und man hat die Kleider so ein bisschen weit getragen. Aber sobald man aufbrach, irgendwo hinzugehen, hat man das Oberkleid genommen und sich gegürtet. Und wenn Petrus sagt, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, das heißt, seid bereit zum Aufbruch. Seid nüchtern, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Da geht es um die Entrückung. Seid bereit, Wenn der Moment kommt, wo Jesus Christus offenbar wird für uns, wir haben ihn noch nie gesehen, aber dann werden wir ihn sehen. Und das haben wir nicht irgendwie verdient, dass er kommt, es ist reine Gnade. Und auf diese Gnade sollen wir fest hoffen, darauf warten. Und dann Vers 14, als Kinder des Gehorsams, das heißt gehorsame Kinder. Ich muss erklären, im Hebräischen, da hat man viel weniger Adjektive als auf Deutsch. Also Adjektive, das sind die Wie-Wörter, ja? Wie ist etwas? Gehorsam ist ein Adjektiv. Und das ist aber kein Problem. Man drückt Adjektive aus, indem man ein Hauptwort im Genitiv anhängt. Also ein Kind des Gehorsams ist ein gehorsames Kind. Oder in Hebräer 1, das Wort seiner Macht, das ist ein mächtiges Wort. Oder in Kolosser 1, Vers 12, der Sohn seiner Liebe, das ist sein geliebter Sohn. Nun, Petrus hätte im Griechischen, er schrieb ja Griechisch, hätte er genug Adjektive gehabt. Aber man empfand die Ausdrucksweise als etwas würdiger, wenn sie so an die Sprache des Alten Testaments angelehnt war. Und darum hat er eben geschrieben, als Kinder des Gehorsams. Als gehorsame Kinder des Vaters sollen sie sich weiterbilden. Aber eben nicht mehr so wie früher. Bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit. Die Kinder, die lernen ja von klein auf. Und als Eltern versucht man den Kindern gute Sachen beizubringen. Aber gleichzeitig, die haben ein Parallelprogramm, werden die noch von anderen gebildet. In der Schule. Und sie werden in der Schule auch gebildet von Mitschülern und Mitschülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen. So spricht man ja dort. Da werden sie weitergebildet, gerade in solchen Gebieten, den Lüsten. Aber jetzt sagt Petrus, als Kinder, als gehorsame Kinder, bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, jetzt kommt ein Zitat aus 3. Mose 11, Vers 45, seid heilig, denn ich bin heilig. Also hier erklärt Petrus, wir müssen in unserer Heiligkeit, praktischen Heiligkeit, sollen wir Fortschritte machen. Da sollen wir eben in der Schule Gottes Fortschritte machen. Heilig bedeutet abgesondert vom Bösen. Reserviert für Gott. Und zunehmende Heiligkeit im Leben bedeutet, dass wir Dinge, die eben böse sind, so wie wir sie schrittweise erkennen, aus unserem Leben hinaus tun und uns immer mehr ganz Gott zur Verfügung stellen. So sollen wir eben nach dieser Heiligkeit trachten, so wie das im Alten Testament schon gefordert wurde, seid heilig, denn ich bin heilig. Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdenschaft in Furcht. Also, jetzt spricht er hier über diesen Lebensweg, durch die Leiden in die Herrlichkeit. Und da sagt er, dieser Lebensweg, dieser Wandel, also die Zeit eurer Fremdenschaft, die sollt ihr wandeln in Gottesfurcht. Und das ist das ABC des Christentums, Gottesfurcht. Sprüche 1, Vers 7 ist ja der Schlüsselvers der Sprüche und dort steht, dass die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das ist eben der Ausgangspunkt der Bildung in der Schule Gottes. Gottesfurcht. Und so sollen wir unseren Weg gehen. Er spricht hier über die Zeit der Fremdenschaft. Ja, wir wissen ja, diese Juden waren ja Ausländer dort in der Türkei. Er sagt ja, 1. Petrus 1, Vers 1, den Fremdlingen von der Diaspora. Aber das hat nun eine wichtige Bedeutung für uns, obwohl die meisten von uns wohl einen Schweizer Pass haben. Und wenn nicht diesen roten Pass, dann irgendeinen anderen Pass. Also niemand von uns ist ein wirklicher Fremdling in dem Sinn. Aber trotzdem müssen wir immer vor Augen haben, Philipper 3, Vers 20 sagt, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Also, wir müssen sehen, diese Mitgliedschaft in einem Staat hier auf Erden, das ist nur etwas Vorübergehendes. Aber eigentlich sind wir hier auf Erden Fremdlinge, denn unser eigentliches Zuhause ist in der Herrlichkeit. Und so ist es nicht nur wahr für diese Juden damals, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, in Gottesfurcht. Das ist auch für uns wahr. Diese Zeit der Fremdlingschaft hier auf Erden, die sollen wir in Gottesfurcht vorangehen. Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Spricht er wieder über Silber und Gold. Und er sagt verwesliche Dinge. Aber wir haben ja schon gesehen, Gold ist ein Edelmetall. Und haben mich gerade vor kurzem jemand gefragt, ja, wie muss man das verstehen? Jakobus 5 zum Beispiel heißt es, eure Schätze sind verrostet. Jakobus 5, Vers 2, euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind mottenfressig geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis wieder sein wider euch. Und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ja gut, hier ist klar, dass hier bildlich gesprochen wird. Denn wie kann der Rost von Gold eben das Fleisch fressen wie Feuer? Ja, da merkt man, dass da bildlich gesprochen wird über die Vergänglichkeit des Reichtums. Und wie verweslicht Silber und Gold ist, das sehen wir im Moment gerade mit dem, was mit der UBS geschehen ist. Also von der Bank hätten wir es am wenigsten erwartet. Also mir geht es so. Also gerade nicht von der. So stabil hat das ausgesehen. Aber da sieht man, wie eben Gold und Silber verrostet und eben schließlich sogar das Fleisch fressen kann wie Feuer. Wie gesagt, Petrus auch, Silber oder Gold, verwesliche Dinge. Ja gut, spätestens dann nach dem tausendjährigen Reich, wenn Gott Himmel und Erde auflösen wird, die Elemente im Brande aufgelöst werden, 2. Petrus 3, wird alles Edelmetall auch vergehen. Es ist verweslich. Aber hier sagt Petrus, das, was uns erlöst hat, das ist eben nicht wie Silber und Gold. Und die katholische Kirche, die sich beruft auf Petrus als den ersten Papst, hat gelehrt, wenn man Geld gibt, Gold und Silber, dann kann man dadurch aus dem Fegefeuer erlöst werden. Dabei sagt dieser Petrus so klar, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Und in Apostelgeschichte 3, als Petrus mit Johannes zum Tempel ging, sah er einen Gelähmten und dann sagte er ihm, sieh uns an, Silber und Gold habe ich nicht. Der erste Papst, der kein Silber und Gold hat. Wie geht das? Ja, und hier sagt er, das ist sowieso verweslich, was wirklich bleibt, das ist das Blut Jesu Christi. Die Grundlage unserer Erlösung. Also nicht mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, also eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Wovon sind wir erlöst worden? Es lohnt sich, mit einer Konkordanz dem nachzugehen, was das Blut Jesu Christi alles bewirkt. Da findet man, wir sind durch sein Blut gerechtfertigt. Das heißt, Gott spricht einen Menschen, der das Blut Jesu in Anspruch genommen hat, gerecht. Er sagt, das ist ein gerechter Mensch, weil Gott alle Schuld weggetan hat durch sein Blut. Dann liest man, dass wir durch das Blut Jesu geheiligt sind, für Gott abgesondert. Und da lohnt es sich also, dem nachzugehen. Was wird alles gesagt über das Blut Christi? Durch das Blut Christi haben wir Vergebung der Sünden. Und so weiter. Und hier wird gesagt, erlöst von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Was ist das? Wir müssen das ein bisschen rückübersetzen auf Hebräisch. Wandel auf Hebräisch, rückübersetzt, kann man rückübersetzen mit Halacha. Halach heißt gehen, wandeln. Halacha ist Wandel. Aber was bedeutet dieses Wort im Judentum? Die Halacha, das sind die rabbinischen Auslegungen, die verbindlich sind für alle Juden, wie man als Jude zu leben hat und wie man die Gesetze genau anwenden muss. Zum Beispiel sagt die Halacha, in der Tora steht, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Das Gebot ist klar. Also ein Ziegenböcklein soll man nicht extra in der Muttermilch kochen, sodass eigentlich diese Milch, die da gewesen war, um das Leben zu geben, das Leben zu erhalten, so muss ich sagen, dass man darin ein geschlachtetes Böcklein noch verkocht. Damit wird also diese Wertschätzung der mütterlichen Pflege ausgedrückt. So ganz ähnlich wie in 5. Mose 22, wenn du auf dem Wege gehst und zufällig ein Vogelnest siehst, dann darfst du die Eier nehmen, aber die Vogelmutter sollst du auf jeden Fall fliegen lassen. Damit auch das Muttertier hat hier einen ganz speziellen Schutz. Weil das Muttertier wäre ganz einfach zu schnappen, weil es sich so einsetzt für die Jungen. Und das darf man nicht nehmen, fliegen lassen. Jetzt haben die Rabbiner aber sich überlegt, ja gut, aber wie kann ich sicher sein, dass nicht mal zufällig die Milch, die ich habe, gerade die Milch ist, die ich beim Kochen des Fleisches benutze. Also müssen wir das so machen, ganz prinzipiell darf man Milchprodukte und Fleischprodukte nicht mischen. Ja, aber das ist doch ein Problem. Wenn man das Geschirr wäscht, ist es ja nicht immer ganz hundertprozentig sauber. Vor allem, wenn die Ehemänner das machen. Und ja, wenn sie helfen. Und darum ist es ja möglich, dass ganz kleine Fleischüberreste im Geschirr zurückbleiben. Und dann nimmt man Milchprodukte und das wäre vielleicht gerade eben Muttermilch. Und dann kommt beides miteinander in den Magen. Das ist so wie ein Kochkessel. Ja? Also man muss zwei Geschirr haben. Für Milchprodukte, für Fleischprodukte. Ja, aber wie ist das, wenn ich jetzt eben Fleisch esse und dann noch Käse? Ja, das könnte ja sein, dass der Käse gerade von der Mutter von diesem Tier ist und dann kommt das zusammen da im Bauch in den Kochkessel. Kein Problem, also, man darf Fleisch essen, aber so und so viele Stunden danach darf man erst wieder Milchprodukte essen. Das heißt, man macht aus einem Gebot eine Riesensache, die so richtig typisch für Judentum geworden ist, obwohl das in der Bibel gar nicht gemeint war. Und das ist die Halacha. Und die hat alles Mögliche geregelt, 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 geregelt und übergeregelt. Und der Herr Jesus greift ja diese Überlieferungen der Ältesten an in Markus 7. Und er sagt, ihr habt sogar Gesetze aufgestellt, durch die Gebote Gottes aufgehoben werden. Das ist tatsächlich so. Das Beispiel, das der Herr Jesus dort in Markus 7 erwähnt, das findet man im Talmud. Das wichtigste rabbinische Dokument, in dem eben diese Halacha-Gesetze zusammengefasst sind. Und Petrus sagt, das ist dieser eitle, von den Vätern überlieferte Wandel, Halacha. Und von all diesen Gesetzen, die über das Wort Gottes hinausgehen, und darum hat der Herr Jesus ja oft genau am Sabbat etwas getan, was man gemäß der Halacha nicht durfte, aber gemäß dem Gesetz Mose richtig war. Der Herr hat sich immer genau an die Gebote im Gesetz Mose gehalten, aber nicht an die Halacha, wenn die Halacha eben darüber hinausging. Und so sagt Petrus diesen gläubigen Juden, ihr seid erlöst von diesen menschlichen, überzogenen Gesetzen durch das Blut Christi. Ja, und jetzt, was kann das bedeuten für jemand, der nicht aus dem Judentum kommt? Ja, zum Beispiel aus der katholischen Kirche kommt. All diese Gesetze, die Menschen da aufgestellt haben, kann man alles über Bord werfen. Erlöst von diesem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel durch das Blut Christi. Von allen möglichen Traditionen, die Menschen uns aufgelegt haben als ein Joch, das aber nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, frei, erlöst durch das Blut Christi. Ich habe ja gesagt, es lohnt sich, all den Stellen nachzugehen, wo gesagt wird, was das Blut Christi alles bewirkt. Das ist eine Wirkung des Blutes Christi, das uns frei macht von den Gesetzen, Geboten der Menschen, um allein dem Willen Gottes, im Wort Gottes zu entsprechen. Ja, und dann wird erklärt, dieses kostbare Blut Christi ist das Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Die Opfer im Alten Testament, die durften ja keinen Fehler haben, also nicht lahm sein, blind oder irgend so, sondern mussten perfekt sein, ein Bild des vollkommenen Erlösers. Und die sollten auch nicht irgendwelche Flecken haben. Und so ist das, war das eben ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der absolut vollkommen war als Mensch auf dieser Erde und darum konnte er für uns sterben. Welche zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber die offenbart wurden am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Die Erlösung war von Gott vorgesehen, schon vor Erschaffung der Welt. Weil Gott alles wusste, wie es kommen wird, mit dem Sündenfall. Gott hat den Sündenfall nicht geplant, aber er wusste, dass er kommen wird. Und Gott hat im Voraus schon die Erlösung gesehen. Wie das Wort, das verwandt ist mit Prognosis, ja? Und so wurde der Herr Jesus schon klar vor Erschaffung der Welt gesehen, dass er einmal der Erlöser sein sollte. Aber er sollte nicht gerade nach dem Sündenfall kommen. Gott hat ihn zwar angekündigt, in 1. Mose 3, Vers 15, der Same der Frau, der einmal der Schlange den Kopf zertreten würde, aber er sollte erst viel später kommen, am Ende der Zeiten. In der Endzeit. Ja, aber war vor 2000 Jahren schon die Endzeit? Ja, man muss natürlich erklären, was man meint, wenn man von Endzeit spricht. Die Bibel spricht über die ganze Zeit des Alten Testamentes, über die Zeit des Gesetzes, und dann sollte der Messias kommen. Und das war am Ende dieser Zeit des Wartens. Also Gott hat die ganze Menschheitsgeschichte eingeteilt in zwei Perioden. Eine Periode des Wartens auf den Erlöser und dann die Zeit, wo der Erlöser gekommen ist und seine Erlösung geschaffen hat. Und so war das am Ende der Zeit des Wartens. Aber in Matthäus 24 sagen die Jünger dem Herrn Jesus, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Und das Zeichen einer Wiederkunft. Luther hat dort nicht gut übersetzt, er sagt, was ist das Zeichen des Endes der Welt? Aber die Wiederkunft Christi ist ja nicht am Ende der Welt. Denn danach muss ja noch das tausendjährige Reich kommen, gemäß Offenbarung 20. Und erst dann kommt die Auflösung der Welt. Aber schon das Alte Testament macht klar, zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen des Messias, da ist eine Zeitperiode. Und die Jünger fragen, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Also was ist das Zeichen, wenn diese Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus zu Ende geht? Also die Endzeit dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Und das wird in der Bibel genannt Endzeit, die letzte Stunde, die letzten Tage, am Ende der Zeit, am Ende der Jahre und so weiter. Es gibt viele Ausdrücke. Also wir müssen unterscheiden, hier am Ende der Zeiten, das ist am Ende dieser Zeit des Wartens, ist genauso in Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er an diesem Ende der Tage zu uns geredet im Sohne. Man muss übersetzen, an diesem Ende der Tage. Nicht am Ende dieser Tage. An diesem Ende der Tage. Das war das Ende dieser Wartezeit. In dem Sinn Endzeit. Und dann haben wir eben das Ende dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. Und so kann man die Leute widerlegen, die sagen, ja, wieso sprecht ihr heute von Endzeit? Die Endzeit hat ja begonnen vor 2000 Jahren. Da muss man sagen, ja bitte, welche Endzeit? Das war die Endzeit des langen Wartens und der Zeit des Gesetzes. Und jetzt sagen wir, wir sind ja in der Endzeit, kurz vor dem Kommen des Herrn Jesus zum zweiten Mal. Und im Textzusammenhang wird das eigentlich immer klar in der Bibel, was gemeint ist. Also immer, wenn gesprochen wird über das Ende der Tage, sagen wir in Daniel und so weiter, und geht es dann um die große Drangsal und das Kommen des Herrn Jesus als König. Das ist klar, das ist die Endzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen. Ja, also welcher zwar zuvor kam, ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten, um euretwillen, die ihr durch ihn glaubet an Gott, den aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Also sie haben den Messias kennengelernt. Er sagt diesen Juden, ihr habt euren Glauben eben an diesen Gott, der den Messias aus den Toten auferweckt hat. Sie haben geglaubt an diesen leidenden Messias. Und jetzt gab es ein großes Problem für Juden. Ist Jesus Christus wirklich der Messias? Er hatte das Weltreich nicht aufgerichtet. Der Friede ist nicht gekommen. Und der erste Petrusbrief macht klar, das ist alles nur eine Frage der Zeit. Also das Lamm Gottes ist gekommen, der Jesus hat gelitten und jetzt müssen wir auch durch Leiden hindurchgehen und dann nach dieser langen Zeit des Wartens wird er dann kommen zur Entrückung und gleich darauf, um als König sein Reich auf Erden aufzurichten. Ja, jetzt gehen wir noch weiter. Vers 22, da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wieder betonte, ihr seid wiedergeboren. Und zwar durch das Wort Gottes. Der Same ist das Wort Gottes, so auch in Lukas 8 beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Same ist das Wort Gottes, wird dort erklärt. Und jetzt erklärt Petrus, was das für ein Wort ist, indem er aus Jesaja zitiert, aus Jesaja 40, Vers 6 bis 8. Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und seine Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Eben, die Menschen sind wie Blumen auf der Wiese, kurze Zeit, wunderschön und schon ist es vorbei, ja? Es geht so schnell. Es gibt noch ein paar Hilfsmittel. Also, meine 12-jährige Tochter an der Bezirksschule hatte die Frage in Geologie, was sind Falten und Decken? Und das wusste sie einfach nicht. Und dann hat sie ganz cool geschrieben, ja, Falten sind das, was man im Gesicht hat und Decken sind das, was man sich nachts deckt. Also sie weiß schon von dem Problem der Falten, sie hat auch noch keine einzige. Aber die kommen so schnell, eben die Blume vergeht so schnell. All das ist vergänglich für eine kurze Zeit, aber das Wort Gottes, das, durch das wir wiedergeboren worden sind, weil das Wort Gottes uns zeigt, wir sind Sünder, und es zeigt uns den Herrn Jesus, der für uns gestorben ist, und wenn wir das im Glauben annehmen, bekommen wir das Leben aus Gott und werden wiedergeboren. So geschieht die Wiedergeburt durch das Wort Gottes, und dieses Wort bleibt in alle Ewigkeit. Wir werden es auch im Himmel haben, die Bibel. Psalm 119 steht, dein Wort steht in den Himmeln in Ewigkeit. Es gibt nicht nur das Buch des Lebens im Himmel. Oder? Offenbarung 20, da werden die Bücher aufgetan und das Buch des Lebens wird aufgetan. Es gibt eine ganze Bibliothek im Himmel. Aber das wichtigste Buch ist die Bibel. Und jetzt erklärt Petrus, dies aber ist das Wort, welches euch verkündigt worden ist. Wörtlich steht hier das Wort, das euch evangelisiert worden ist. Als frohe Botschaft verkündigt worden ist. Und nun kommen die praktischen Konsequenzen aus der Wiedergeburt. Kapitel 2, Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid. Und alles üble Nachreden. Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch dieselbe wachst zur Errettung, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Also, wir sind ja in der Schule Gottes, wo wir uns weiterbilden. Und dieser Bildung war die Rede in 1, Vers 14. Und dazu gehört eben Ablegen von solchen Dingen wie Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, übles Nachreden, Dinge, die unglaublich klebrig sind. Und dann wird gesagt, ihr sollt sein wie neugeborene Kindlein. Und die kann man wirklich mit nichts anderem stillen als mit Muttermilch. Ja, also da kann man Spielzeuge reingeben, das nützt nichts, wenn es noch so toll ist. Man muss Muttermilch geben. Und so wie diese Kinder, die kleinen Kinder, die wirklich, die haben nichts mehr anderes im Kopf als Muttermilch. So sollen wir auf das Wort Gottes aus sein. So ist der Vergleich. Er sagt nicht, alle ihr Gläubigen, auch die schon lange im Glauben stehen, das sind alles frischgeborene Babys. Nein, er sagt, wie neugeborene Kindlein sollen wir begierig sein nach dieser Milch des Wortes Gottes. Und das wird hier genannt vernünftige Milch und unverfälschte Milch. Also nicht nur mit irgendwelchen Zusätzen, die gar nicht dazugehören, ja? Sondern wahres Wort Gottes, reines Wort Gottes. Und dann sagt ihr, und so wächst ihr zur Errettung. Damit ist wieder gemeint, die Rettung in der Zukunft, bei der Entrückung. Also die Bibel spricht in verschiedenen Arten von Rettung. Sie spricht über die Rettung in der Vergangenheit, bei der Bekehrung, werden wir gerettet vor der Hölle. Und darum sagt Epheser 2, davon, dass Gott uns errettet hat. Abgeschlossen, in der Vergangenheit, errettet hat. Aber dann wird auch gesprochen eben über diese Rettung in der Zukunft, das ist bei der Entrückung. Und es gibt noch mehr, aber wir kommen später darauf. Und dann sagt er, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Das kommt aus dem Alten Testament, aus Psalm 34. In Psalm 34, und der wird uns im Petrusbrief noch weiter begegnen. Dieser Psalm 34. Darum schlagen wir ihn zum ersten Mal auf. Ich lese Psalm 34, Vers 8. Beziehungsweise 9, je nach Bibelausgabe. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glückselig der Mann, der auf ihn traut. Dass der Herr gütig ist. Schmecken und sehen. Und er sagt, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Es ist ganz wichtig, dass Gläubige überzeugt sind davon, dass der Herr gütig ist. Denn so leicht, wenn wir eben durch Schwierigkeiten hindurchgehen, kommt der Versucher und sagt, der Herr meint es nicht gut mit dir. Und das ist etwas ganz Gefährliches, wo man leicht ausschlüpft. Ausrutscht als Gläubiger. Und diese tiefe Überzeugung, der Herr ist gütig, schmecket und sehe, dass der Herr gütig ist, das kann man sich aneignen, indem man das Rezept von Psalm 104 immer wieder praktiziert. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Und dort steht auch, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Dass wir uns auch immer wieder darüber nachdenken, im Klaren werden, was hat der Herr uns in der Vergangenheit schon alles getan. Und wie oft hat er uns aus Schwierigkeiten, wo wir gedacht haben, wie sollen wir jemals da rauskommen, hat uns wieder herausgeführt, wieder einen Weg gezeigt. Und diese tiefe innere Überzeugung, der Herr ist gütig, das muss eine Basis sein. Und so kann man eben wachsen als Gläubiger. Vers 4, zu welchem kommend, zu diesem gütigen Herrn, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Hier wird der Herr Jesus genannt, der lebendige Stein, der auserwählte Stein, der kostbare Stein. Wir werden gleich mehr über diesen Stein hören und seine Bedeutung. Und jetzt wird erklärt, seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Also Petrus sagt, die Gläubigen bilden zusammen ein Tempelhaus. Aber es ist eben nicht ein wörtliches Haus, sondern ein geistliches Haus. Jeder Gläubige ist an diesem Haus ein Stein. Und wie hat Petrus sich genannt am Anfang des Briefes? Petrus. Ein Stein. Petros, ein Stein. Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen. Und jetzt sagt er, alle Gläubigen sind lebendige Steine. Übrigens, den zweiten Brief beginnt er nicht mit Petrus. Im zweiten Brief sagt er Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Und das hat einen Zusammenhang mit dem Brief. Denn Simon, das spricht von diesem alten Petrus vor der Bekehrung. Und er spricht dann über das Problem eben der Versuchung aus uns heraus. Aber Petrus war eben ein Gläubig geworden, darum nennt er sich Simon Petrus. Der auch das neue Leben in sich hat, nicht nur die alte Natur von Adam her. Aber hier im ersten Brief geht es darum, um das geistliche Haus, und darum sagt er, Petrus, ein Stein. Alle Gläubigen sind lebendige Steine, werden aufgebaut zu einem Tempelhaus, und sie sind noch mehr, sie sind zusammen ein Priestertum. Jeder Gläubige ist ein Priester. Jetzt wissen wir, woher die Reformatoren das hatten. Sie sagten das. Die Bibel lehrt das allgemeine Priestertum. Es gibt nicht eine Klasse von Priestern und der Rest ist das dumme Volk. Sondern jeder Gläubige ist ein Priester. Hier steht's. Ein heiliges Priestertum, um Gott darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Nicht wirklich Opfertiere bringen, sondern geistliche Schlachtopfer. Das heißt, wir kommen in der Anbetung zu Gott und sprechen zu Gott, dem Vater, über seinen Sohn. Wie er sich als Opfer, als das Lamm ohne Fehl und ohne Flecken hingegeben hat. Wie kostbar sein Blut ist, das Menschen erlöst hat von einem eitlen, von einem fetten überliefenden Wandel und so weiter und so fort. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, heute ein Priestertum zu sein, das eben Gott anbetet. Und das ist wahrer Gottesdienst. Viele Menschen denken, Gottesdienst ist, wenn Gott uns bedient. Ja, das ist nicht wirklich Gottesdienst, wenn wir in der Predigt das Wort bekommen. Der predigt, der dient Gott, ja. Aber die zuhören, die werden bedient. Aber weil wir alle Priester sind, sollen wir alle in der Anbetung zu Gott kommen und über den Herrn Jesus als Opfer sprechen. Ja, jetzt machen wir die wohlverdiente halbstündige Pause. Wir sollten weiterfahren. Wir haben gesehen in 1. Petrus 2, der Herr Jesus ist der lebendige Stein. Die Gläubigen kommen zu ihm als lebendige Steine und werden zusammen aufgebaut, ein geistlicher Tempel, ein geistliches Haus. Und jetzt ab Vers 6 zeigt Petrus, dass diese Gedanken im Alten Testament wurzeln. Nicht wahr? Schon der Herr Jesus hat ja in Matthäus 16 gesagt, nachdem Petrus das Bekenntnis abgelegt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da hat der Herr Jesus gesagt, du bist Petrus, griechisch Petros, ein Stein, und auf diesen Felsen, Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Der Herr Jesus sagt nicht, du bist Petros und auf diesen Petros werde ich meine Gemeinde bauen. Sondern er sagt, du bist Petros, ein Stein, und auf diese Petra, Fels, werde ich meine Gemeinde bauen. Wer ist denn dieser Fels? Ja, im Alten Testament wird Gott an so vielen Stellen der Fels genannt. Und so bezieht sich Fels eben auf das Bekenntnis des Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das wird jetzt durch Petrus selber aus dem Alten Testament dargelegt. Vers 6. Denn es ist in der Schrift, das heißt im Alten Testament, enthalten. Jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 16. Das auch schon die Rabbiner früher im Judentum auf den Messias gedeutet haben. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein.